Bakterien. Und da wir gerade über Mikroorganismen reden, neben der Evolutionstheorie hat sich ein anderer Zweig der Wissenschaft zu Darwins Zeit explosionsartig entwickelt: die Mikrobiologie. Dank immer besserer Mikroskope konnten zum ersten Mal dem bloßen Auge verborgene Lebensformen untersucht werden. Wissenschaftler erkannten, dass alles Leben aus Zellen besteht, die im Verbund den Organismus bilden, ob bei Mensch, Tier, Pflanze oder Pilz. Eine wesentliche Entdeckung war damals, dass sich die Zellen verschiedenster Organismen ähneln, was die innere Struktur anbelangt. Das betrifft den Zellkern, später hat man festgestellt, dass dieser das Erbgut enthält, und andere Organellen. Das sind klar umrissene innere Zellstrukturen, die bei den biochemischen Prozessen einer Zelle eine Rolle spielen. Außerdem stellte man bereits Ende des 19. Jahrhunderts fest, dass sehr viele Lebensformen einzellig bleiben und auf einen Zellverbund verzichten. Auch unter diesen Einzellern gibt es Varianten, die in ihrer Zellstruktur den Pflanzen- und Tierzellen ähneln. Wimperntierchen, Pantoffeltierchen und andere wundersame kleine Organismen, die man Protisten nennt. Weil Tiere, Pflanzen, Pilze und Protisten alle einen Zellkern haben, bezeichnet man diese Lebensformen als Eukaryoten. Griechisch Karion, Kern. Aber man fand auch eine ungeheure Vielzahl von Einzellern, die viel kleiner waren und keine komplexe innere Struktur hatten. Die Bakterien und Archäen. Anfangs differenzierte man zwischen ihnen nicht. Erst viel später hat man festgestellt, dass Bakterien und Archäen in der Evolution sehr früh getrennte Wege gegangen sind und sich trotz ihrer oberflächlichen Ähnlichkeit stark unterscheiden. Mit den Bakterien haben sich die Begründer der modernen Mikrobiologie und Bakteriologie, Robert Koch, 1843 bis 1910, und Louis Pasteur, 1822 bis 1895, beschäftigt. Robert Koch konnte in seiner wohl wichtigsten Entdeckung nachweisen, dass Bakterien Krankheiten bei Menschen und Tieren auslösen können. 1876 konnte er den Milzbranderreger Bacillus anthracis kultivieren und beschreiben. Später hat er den Erreger der Tuberkulose entdeckt. Die Übertragungswege der Erreger wurden genau untersucht. Das alles war damals ein gigantischer wissenschaftlicher Durchbruch. Bis 1900 wurden 21 bakterielle Krankheitserreger identifiziert und im Labor nachgezüchtet. Die moderne Krankenhaushygiene entwickelte sich dank Kochs und Pasteurs Forschungen. Mit diesem Wissen konnten viel bessere Vorkehrungen getroffen und die Patienten effizienter behandelt werden. Weil auch viele Erreger im Labor nachgezüchtet werden konnten, war der Entwicklung von Medikamenten wie Antibiotika der Weg geebnet. Der medizinische, mikrobiologische und epidemiologische Fortschritt, der durch Koch und Pasteur ermöglicht wurde, war gewaltig. Aber wie bei der Darwinschen Evolutionstheorie haben sich bestimmte vereinfachte Elemente im Allgemeinwissen etabliert, die das richtige Gesamtbild verzerren. Kochs Arbeiten haben den Bakterien ein sehr schlechtes Image verpasst, das selbst heute noch nachwirkt. Wenn wir das Wort Bakterien hören, denken wir zunächst an Krankheitserreger und Keime. Diese zentrale Botschaft hat Koch durchaus forciert. Tatsächlich aber ist Pathogenität, also die Fähigkeit, uns Menschen oder andere Tiere krank zu machen, eher eine Seltenheit. Mehr noch, ohne Bakterien würden Menschen erkranken. Sie sind für alle Tiere und Pflanzen überlebensnotwendig. Der bekannte amerikanische Mikrobiologe Elio Schechter hat einmal gesagt: Bakterien können Krankheiten verursachen. Ordnet man den pathogenen Bakterien aber eine dominante Rolle im menschlichen Dasein zu, ist das so anthropozentrisch wie die Behauptung, die Erde stünde im Mittelpunkt des Universums. Die Assoziation von Bakterien mit Krankheit ist jedoch so tief in unserem Denken verankert, dass selbst das Verhältnis zwischen krankheitserregenden und nicht krankheitserregenden Bakterienspezies oft total falsch eingeschätzt wird. Als 2017 das neue Museum im Robert-Koch-Institut eröffnet wurde, war ich als Leiter der Projektgruppe Modellierung von Infektionskrankheiten an der Entwicklung einiger Exponate beteiligt. Nachdem alles arrangiert war, blieb noch eine große Wand frei. Ich schlug vor, zwei Kreise an die Wand zu zeichnen, deren Fläche jeweils die Anzahl der bekannten pathogenen und nicht pathogenen Bakterienarten symbolisiert. An dieser Wand sind jetzt ein Kreis mit 2 Metern Durchmesser für die nicht pathogenen Bakterien und ein stecknadelkopfgroßer Kreis zu sehen, der die pathogenen Erreger darstellt. Selbst einige meiner Kolleginnen und Kollegen am RKI waren von diesem Größenvergleich überrascht.